Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Mensch.
Es ist Freitag, der 1. Juni 2012. Die 26-jährige Gina-Lisa Lofing ist VIP-Gast bei einem Charity-Fußballturnier in Berlin. Eigentlich wohnt sie in Hainburg, einer Kleinstadt in Hessen. Auch im Publikum des Turniers, Pardes F., er ist 23 und hat schon für die Fußballnationalmannschaft von Aserbaidschan gespielt. Nach dem Event geht Gina-Lisa zuerst mit ihrer Managerin Alexandra Sinner essen. Sie begleitet sie seit etwa einem Jahr und ist für Gina-Lisa eine Art ältere Schwester geworden. Danach möchte Gina-Lisa feiern. Im Maxim, ein Berliner Club mit eigenem VIP-Bereich, in dem häufig Fußballer und andere Promis feiern. Das Licht ist lila-rot und gedimmt. Die prominenten Gäste sitzen auf gemütlichen Sesseln und gepolsterten Hockern. Ein sympathisch wirkender junger Mann serviert die Getränke. Er stellt sich vor als Sebastian Castillo Pinto. Er betreut Gina-Lisas Gruppe, versorgt sie mit Shampoos und mit guter Stimmung. Und dann taucht Pardes F. auf. Er erzählt Gina-Lisa, dass er erfolgreicher Fußballer ist. Das gefällt ihr und die beiden kommen ins Gespräch. Er macht ihr Komplimente und erzählt ihr immer wieder, dass sie seine Traumfrau sei. Ein kurzer Blick, dann ein Kuss. Der Abend endet in Gina-Lisas Hotelzimmer. Am nächsten Abend hat ihre Managerin Geburtstag. Die Geburtstagsfeier startet in Alexandras Zimmer im Hotel Penta in Köpenick. Mit dabei ist auch Franček Pritscha, einer von Gina-Lisas besten Freunden und ihr Friseur. Gegen Mitternacht fahren sie wieder ins Maxim und wieder kümmert sich Sebastian um die Gruppe. Die Stimmung ist gut, der Alkohol fließt in Strömen. Es ist Wochenende, Gina-Lisa muss am nächsten Tag nicht arbeiten und dazu feiert ihre Managerin Alexandra ja auch noch ihren Geburtstag. Ein perfekter Abend. Erst trinken sie Weinschorle, dann bringen Sebastian Shampoosflaschen und zum Schluss noch Wodka Red Bull. Auch Pardes F. ist wieder da, er und Gina-Lisa unterhalten sich. Irgendwann möchten Alexandra und Franček weiterziehen. Gina-Lisa möchte aber lieber bei Pardes bleiben. Also trennt sich die Gruppe. Gina-Lisa bleibt allein im Maxim und dann Filmriss. Am nächsten Tag gegen 16 Uhr kommt Gina-Lisa mit dem Taxi in ihrem Hotel an. Alexandra fällt ihr um den Hals und weint fast. Sie hat sie schon überall gesucht. Sie wird später aussagen, dass Gina-Lisa abwesend und leicht weggetreten wirkte. Sie begleitet sie auf ihr Zimmer, duschen, essen, viel Wasser trinken. Am nächsten Tag soll es zu einem neuen Job nach Köln gehen. Montagmorgen schaut Alexandra auf ihr Handy. 180 Anrufe in Abwesenheit und unzählige SMS-Nachrichten und E-Mails. Redakteure, die sie fragen, was zur Hölle hier los ist. Überall in Deutschland werden Medienvertretern gerade Sexvideos von Gina-Lisa angeboten. Das war jetzt auf jeden Fall ein intensiver Einstieg. Wir werden natürlich nachher noch genauer auf diese Szene eingehen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch. Und zwar Mensch Gina-Lisa. Und ich freue mich sehr über diesen Menschen. Mein Name ist Elena Gruschka und bei mir ist aus Köln live dazugeschaltet Heiko Bär. Hallo Heiko.
Hallo.
Wie geht's?
Elena, warst du schon mal im Maxim?
Ja, natürlich.
Erzähl mal.
VIPs gehen dahin, also gehe ich natürlich auch dahin. Nee, ich war da früher schon, aber zu der Zeit war ich noch eine Assel. Das glaubt man ja kaum, aber ich war, als ich so, keine Ahnung, so um die 18, 19, 20 war, war ich eher so ein bisschen alternativer unterwegs. Wir waren immer in so Raucherkneipen und haben sehr viel Kristallweizen getrunken. Und diese Schickimicki-Läden war dann nicht so unser Ding.
Das ist doch gelogen jetzt.
Nein, das ist nicht gelogen.
Das ist doch jetzt wirklich gelogen.
Nein, das ist nicht gelogen.
Du hast Kristallweizen getrunken in Raucherkneipen?
Ja, und ich sage dir, Heiko Bär, ich habe damals 6 Kristallweizen getrunken. Wobei, weißt du, was daran gelogen ist? Das war früher, da war ich so... Zwischen 16 und 18 hatte ich meine große Kristallweiz- und Kneipensitzerzeit.
Was hattest du da für Klamotten an?
Die waren schon eher so schickimicki. Das war auch immer verrückt. Die Leute sind damit nicht klargekommen. Ich hatte auf jeden Fall Buffalos, also diese hohen Buffalos.
Ja.
Ich hatte schwarze so Kunstfellpelzmäntel. Also eigentlich, was jetzt auch wieder total modern ist. Viel Kunstleder, schwarze Kunstlederhosen, viel bauchfrei, dünne Augenbrauen, umrandete Lippen. Toll. Also kann man 1:1 so heute noch anziehen. Es ging ums viel auch reden, rumsitzen, reden. Die Männer haben viel auch Karten gespielt.
Karten gespielt.
Ja, es war eine ganz tolle Zeit in meinem Leben. Wobei es war ganz dunkel eigentlich diese Zeit. Aber ich weiß noch, dass wir einmal im Maxim waren, weil wir da jemanden kannten, dessen Schwester irgendwie da mit dem Personal zu tun hatte. Und dann haben wir uns das aber so angeguckt, wie so ein bisschen so, wir gucken mal, wie diese Leute so feiern. Und haben das dann so ganz überheblich und so reingezogen, wie diese Leute so drauf sind da im Maxim. Mhm. Also es ist nicht so, wahrscheinlich wäre es heutzutage mehr mein Laden. Aber wir können ja auch einfach mal anfangen mit der Folge. Ja. Gina Lisa ist ja gerade wieder überall. Aktuell ist sie zum Beispiel auf Join in ihrer eigenen Doku-Soap zu sehen. Ich kenne sie aber, wie wahrscheinlich die meisten von euch, schon sehr lange. Und zwar von Germany's Next Topmodel. Und das läuft ja gerade wieder. Bekommst du davon noch irgendwas mit, Heiko, von der aktuellen Staffel?
Tatsächlich neulich beim Seppen, also das machen wir tatsächlich manchmal noch, beim Seppen kurz drin gewesen und gesehen, dass da jetzt auch Männer dabei sind. Das
ja, es geht so ein bisschen in Richtung Supertalent, habe ich im Gefühl. Da haben neulich Leute gewiehert und das war irgendwie so ein ganz toller Skill, den die konnten.
Wie Pferde oder was?
Ja, wie Pferde. Aber es ist nicht mehr mein Germany's Next Topmodel. Ich sag dir, wie es ist.
Vielleicht wird es jetzt erst mein Germany's Next Topmodel.
Gina Lisa kenne ich, wie gesagt, von Germany's Next Topmodel, aber sie wird seit dem Prozess über den eben beschriebenen Abend von nicht wenigen Menschen vor allem damit in Verbindung gebracht. Und klar, das ist jetzt ein Teil ihrer Biografie, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das super nervig ist, wenn man nur darauf reduziert wird. Gerade wenn man eigentlich eine extrovertierte und lebenslustige Frau wie Gina Lisa ist. Das war auch mit ein Grund, warum ich sie gerne bei Mensch behandeln wollte, weil wir hier nochmal erzählen können, was sie denn sonst ausmacht, was sie gerade so macht und was die Zukunft für sie bereithält. Aber klar, über den Prozess reden wir natürlich auch. Okay, lass uns anfangen. Gina Lisa wurde von Anfang an von vielen sofort in eine Schublade gesteckt und abgestempelt. Super Tussi, Fake, zu viele Schönheitsoperationen, eine Frau, die alles dafür tut, um berühmt zu werden. Für andere Menschen ist Gina Lisa allerdings eine echte Feministin, ein Symbol für Frauen, denen aufgrund ihres Aussehens aus Prinzip nicht geglaubt wird oder die unterschätzt werden. Eine Frau, die macht, was sie möchte, egal was ihre Kritiker sagen. Wie gehen diese beiden Positionen zusammen? Wer ist Gina Lisa und wie geht es ihr? Das werden wir in den nächsten zwei Folgen herausfinden. Und zwar nicht nur wie immer mit 1A journalistischer Recherche, sondern auch, und das ist eine Premiere bei Mensch, in einem persönlichen Interview, was ich am Ende dieser Aufnahme mit Gina Lisa führen werde. Wir gehen auf jeden Fall zurück an den Anfang zu Germany's Next Topmodel, wo Gina Lisa das erste Mal einem breiten Publikum bekannt wurde. Es geht um echte Beziehungen und um Fake-Beziehungen, um Gina Lisas lange Suche nach der großen Liebe und wie gesagt um das sehr lange und schwierige Gerichtsverfahren. Los geht's! Herbst 2007. Heute findet das Casting zur dritten GNTM-Staffel in Köln statt. Über 100 junge Frauen dürfen heute vor Heidi Klum, Modelagent Peyman Amin und dem Castingdirektor Rolf Scheider laufen. Darunter auch eine Frau mit hüftlangen, wirklich neonblonden Haaren, natürlich Extensions, solariumgebräunter Haut, Brille auf den Zähnen und schwarz geschminkten Augen. Auffällig ist auch ihre rauchige Stimme. Der Kommentar von Rolf Scheider, ihn erinnert sie an die junge Donatella Versace. Ihr Name? Gina Lisa Lohfink. Gina Lisa muss sich abschminken und im Bikini vor der Jury laufen. So gefällt sie ihnen besser. Sie kommt eine Runde weiter unter die Top 30. Heidi rät ihr noch, den Sonnenbrater ein paar Tage ausfallen zu lassen und so natürlich wie möglich zu sein. Am 26. Februar 2008 ist es dann soweit. Die erste Folge dieser dritten Staffel wird ausgestrahlt. Gina Lisa sitzt da bestimmt total aufgeregt vor dem Fernseher, als ihre Szenen gezeigt werden. Sie ist 21 Jahre alt und lebt in Heinstadt bei Offenbach in Hessen. Wie ihr Zuhause aussieht, wissen wir aus dem TV. An der Wand hängt ein überdimensionaler Playboy-Hase, viele Scherben von Schönheitswettbewerben, Poster und Zeitungsartikel über sie. Mit 18 hat sie bei ihrer ersten Misswahl teilgenommen. Inzwischen war sie Miss Frankfurt 2005 und Miss Darmstadt 2006.
Bei mir ist es so, ich muss da jetzt nicht unbedingt gewinnen, aber einfach dabei zu sein. Klar, wenn man unter den ersten drei ist und wieder eine Scherbe hat, das ist ein schönes Gefühl. Einfach, ich finde es schön, im Rampenlicht zu stehen. Es ist einfach toll, wenn dann Leute da unten stehen, dich anjubeln.
Wenn man sich diese erste Folge anguckt, steht Gina Lisa wirklich im Rampenlicht. Sie ist extrem oft im Bild, wird auch deutlich häufiger als die anderen vor die Kamera gebeten, damit sie ihre Kommentare abgibt. Ich finde, sie wirkt selbstbewusst, locker und echt lustig dafür, dass sie erst 21 ist.
Das stimmt. Also ich kann mich jetzt wirklich auch dran erinnern. Ich habe das, glaube ich, mit ihr die Staffel das erste Mal geguckt, also Topmodel. Und ich erinnere mich echt noch an Gina Lisa, weil die halt irgendwie so authentisch wirkt. Und ja, bei vielen anderen hatte ich ein bisschen das Gefühl, die verhalten sich jetzt so, wie sie glauben, dass man sich halt so verhalten sollte in so Situationen.
Ja, ich erinnere mich auch und man hatte da natürlich schon auch im Gefühl, dass sie jetzt so einen gewissen Typ erfüllen soll. Ne? Also klar, ja. Sie ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen die Krasse, ein bisschen prollig und natürlich irgendwie sexy und so. Aber man hatte auch im Gefühl, dass sie das halt voll mitgeht und auch Bock hat, das zu bedienen irgendwie. Ich meine, sie sah ja auch einfach so aus und sah auch ja gerne so aus, wie sie aussah.
Ja.
Am Ende der ersten Folge sorgt Gina Lisa auch gleich für einen der Momente der ersten Staffel. Und zwar sollen die Mädchen, wie Heidi sie immer nennt, auf einer Modenschau für den Designer Philipp Plein in Barcelona laufen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es Absicht war oder nicht. Auf jeden Fall bekommt Gina Lisa ein viel zu kurzes Kleid. Das ist eher ein T-Shirt und bedeckt ihren Hintern wirklich gar nicht. Aber da, wo andere junge Frauen sich jetzt vielleicht geschämt hätten, bleibt sie total cool.
Ich finde, ich bin gut gelaufen. Aber bloß bei dem zweiten Outfit, das Kleid, sah mir ein bisschen zu kurz. Da hat mein halber Bobbes hier rausgeguckt. Naja, ist egal, man darf da gar nicht so tun, oh je, und stehen bleiben, oh Gottes Wille. Jetzt gucken und sehen die das alles. Ja, hier bei den Models manchmal, hups, fällt da der Busen raus und dann laufen die weiter. Man darf da drauf gar nicht achten. Also ich glaube, ganz Barcelona kennt jetzt meinen Arsch. Finde ich auch klasse.
Und so cool geht es auch in der zweiten Folge weiter. Bei einem Model-Casting sollen die Teilnehmerinnen schauspielern. Vielen ist das total unangenehm, Gina Lisa gar nicht. Sie bekommt eine Kettensäge in die Hand gedrückt und soll mal zeigen, wie sie mit ihrem Freund umgehen würde, der sie betrogen hat. Gina Lisa fuchtelt mit der Kettensäge rum und haut damit fast auf den Tisch der Juroren. Der Kommentar der Castingleiterin: Du hast dich sehr bemüht.
Das ist echt ein geiles Statement. Oder so kurz vor, sie war stets bemüht.
Ja, sie gewinnt dieses Casting zwar nicht, hat aber sehr viel Spaß dabei. Sie ist aber nicht immer so locker. In Folge 4 ist das große Umstyling. Inzwischen ist es ja ein moderner Klassiker. Einem Mädchen werden ja immer die langen Haare weggenommen. Und diesmal ist das Gina Lisa. Die langen blonden Extensions kommen weg. Sie bekommt einen richtigen Kurzhaarschnitt. Und auch sie reagiert wie die meisten Mädchen an dieser Stelle. Sie steht mittendrin auf und rennt auf die Toilette.
So viele Leute haben es immer schon bei mir probiert und ich habe voll Komplex. Und die Haare, die haben mir halt immer so die Kraft gegeben.
Schatz, was guck mich mal an.
Ich habe überhaupt kein Selbstbewusstsein.
In der 6. Folge ist es dann vorbei. Gina Lisa fliegt raus, belegt den 12. Platz. Das ist auch nochmal eine richtig dramatische Szene. Vor der Entscheidung sind nur noch sie und Sarah Knappig übrig.
Also, wer es nicht mehr auf dem Schirm hat, Sarah ist ja heute vor allem Influencerin und ist 2011 auch im Dschungel. Damals wird sie wirklich von fast allen Bewohnerinnen des Camps gehasst. Es ist richtig eskaliert, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann geht die Staffel mit ihr als Kult und wird als, ich zitiere jetzt Olivia Jones, die Staffel aller Staffeln gesehen. Das kannst du bestimmt jetzt bestätigen, oder?
Ja, es gab dieses Ding, dass sie immer in die Prüfung reingewählt wurde und natürlich immer geheult hat, immer abgebrochen hat. Darauf gab es nie Sterne und nie Essen. Und sie hat immer gesagt, das war die krasseste Dschungelprüfung aller Zeiten. Das war irgendwie so ein Satz, der sie gesagt hat. Das war tatsächlich wahnsinnig frustrierend und nervig und die Leute haben sich die Haare gerauft. Naja. Gina Lisa und Sarah Knappig waren die BFFs bei GNTM und haben den wirklich tollen Spruch zack die Bohne geprägt. Man mochte die beiden total gerne, eben weil die einfach Fun miteinander hatten, selbstironisch waren und das Ganze nicht so todernst genommen haben. Als Sarah Knappig alleine weiterkommt, will sie zuerst auch gehen. Gina Lisa überzeugt sie dann aber zu bleiben und Sarah macht am Ende den 8. Platz.
Also ich finde das schon krass, als ich das jetzt alles so recherchiert habe. Viele, ja auch ich, verbinden mit Gina Lisa ja einfach immer noch zumindest die Anfänge Topmodel. Dabei war die echt nur in 6 Folgen dabei. Also das finde ich ist schon ein Zeichen dafür, wie viel Eindruck die da gemacht hat. Auch als du eben die Szene nochmal beschrieben hast, wie ihr die Haare weggenommen werden. Ich kann mich auch daran echt erinnern. Also an diesen Moment, auch wie sie aussieht mit den kurzen Haaren. Und sie ist auch eine der einzigen, für die es danach weitergeht. Also relativ schnell zumindest mit anderen Projekten. Oder sagt dir jetzt der Name Jennifer Hof noch irgendwas? Also die hat nämlich damals gewonnen, aber auch ein paar Jahre später die Modelkarriere beendet. Und die ist Steuerfachangestellte geworden. Kein Scheiß.
Das ist ein sicherer Beruf. Das wird man immer brauchen.
Wahrscheinlich.
Gina sagt in Interviews, dass ihr eh klar war, dass sie mit ihren 1,69 Meter und ihren Kurven nicht bei GNTM gewinnen würde. Ihr war die ganze Zeit bewusst, dass es ihre Rolle war, zu unterhalten und für gute Quoten zu sorgen. Hier zeichnet sie schon ab, dass sie sich sehr bewusst ist, wer sie ist und wie sie wirkt und auf keinen Fall ein Opfer der Medien ist. Hinter Gina Lisa steckt auf jeden Fall mehr als ein paar Sprüche und ihr Look. Aber bevor wir da weitermachen, schauen wir uns an, wo Gina Lisa eigentlich herkommt. Sie wird 1986 in Seligenstadt, einer Kleinstadt in Hessen, geboren. Ihre Mutter Petra Meyer und ihr Vater trennen sich, als sie 2 Jahre alt ist. Über ihren leiblichen Vater weiß man sehr wenig. Sie kennt ihn zwar, hat aber, soweit ich weiß, keinen Kontakt zu ihm. Nicht lange nach der Trennung lernt die Mutter einen neuen Mann kennen. Mit ihm bekommt sie noch einmal 2 Töchter, die werden 1993 und 1995 geboren und sind damit 7 und 9 Jahre jünger als Gina Lisa. Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu den beiden. Sie sagt auch, dass sie mitgeholfen hat, die beiden aufzuziehen. Sie schmiert ihnen Brote für die Schule, kocht für sie mittags und geht sogar zu Elternabenden. Sie beschreibt sich wie eine zweite Mutter, die sie miterzogen hat. Später unterstützt sie die beiden auch finanziell bei ihrem Studium. Über ihren Stiefvater sagt sie nicht viel, vielleicht aus gutem Grund. In einem Interview mit OE24 erzählt sie, dass er sie 10 Jahre lang geschlagen hat. 1997, als sie 11 Jahre alt ist, erlebt sie ein schlimmes Trauma. Ihre beste Freundin Sarah wird von dem eigenen Stiefvater ermordet. Als Grund wird damals die Rache nach der Trennung von Sarahs Mutter vermutet. Ihre Mutter erzählt später in einem Interview, dass Gina-Lisa deswegen als Kind lange in Traumatherapie war. Gina-Lisa selbst redet darüber nicht in Interviews, also zumindest nicht in denen, die wir gelesen haben.
Ich finde, das müssen wir ganz kurz mal sacken lassen. Also, weil ein Mann eine Frau nicht bekommt, tötet er seine Stieftochter, die dann die beste Freundin von Gina-Lisa ist. Das ist wirklich unglaublich grausam. Es gibt immer wieder so Momente beim Mensch hier, wo ich sowas erfahre über unsere Menschen. Die sind so krass. Ich habe noch nie vorher gehört von diesen Momenten. Ja. Also wo man sich einfach gar nicht ausmalen kann, was das so mit einem macht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir mit das Krasseste waren, glaube ich, die Glöckler-Folgen.
Ja, auf jeden Fall. Da ist man richtig schockiert. Wer halt Glöckler noch nicht gehört hat und wissen wir, was da passiert ist, der kann das hier gerne nachhören in diesem Feed. Mensch Glöckler. Ganz tolle Folgen auch. Aber weiter geht's. Mit 12 zieht sie zu ihrer Oma mütterlicherseits. Was genau der Auslöser dafür war, wissen wir nicht. Man könnte aber vermuten, der gewalttätige Vater oder vielleicht auch das schlimme Trauma. Oma Annelie liebt Gina-Lisa sehr, nennt sie ihr großes Vorbild. Ihre Oma war ein sehr liebevoller Mensch, der immer an das Gute in Menschen geglaubt hat.
Selbst wenn 100 schlechte Menschen kommen, bedeutet das nicht, dass der 100. auch schlecht ist,
hat sie Gina-Lisa auf den Weg gegeben. Sorry, das musste jetzt sein, Heiko.
Ich weiß, das
da konnte ich
sein.
Jetzt nicht drum rum.
Ich wäre echt enttäuscht gewesen, wenn du es nicht gebracht hättest.
Als sie 18 ist, trennt sich ihre Mutter von ihrem Stiefvater und Gina-Lisa fängt nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin an. Über diese Zeit erzählt sie nicht viel Positives. Im Interview bei Brit der Talk 2023 sagt sie, dass sie schon in der Schule Probleme hatte, weil sie anders war und das wurde dann in der Ausbildung immer schlimmer.
Und dann haben die mich so gemobbt und ich musste auch immer nur ich habe Klo geputzt, alle Scheiße weggemacht und habe erfahren, da gab es eine Putzfrau, aber da habe ich das die ganze Ausbildungszeit über gemacht, so wurde einfach ein paar Sachen so, oder Tina, mach mal Frühstück, dafür alle habe ich für die Frühstück gemacht, da habe ich gedacht, wir frühstücken zusammen, da haben die gefrühstückt und ich muss dann da alleine sitzen, habe alleine gefrühstückt, alles egal, ich habe es geschafft, ich habe extra meine Ausbildung noch schneller fertig gekriegt als die anderen, habe noch mehr gelernt, noch fleißiger war ich gewesen und habe das Ding halt einfach durchgezogen.
Zu der Zeit fängt sie auch an, parallel zu ihrer Ausbildung an Schönheitswettbewerben teilzunehmen. Irgendwann in dieser Zeit, noch vor GNTM, lernt Gina-Lisa auch einen Mann kennen, der in ihrer Geschichte eine große Rolle spielen wird. Yüksel D., sein ganzer Name, Yüksel Düzgün.
Okay, also schon mal so viel jetzt zu dem. Er sagt über sich, Model Scouting, Musik, Management, also der organisiert Modenschauen in Discos, nimmt insgesamt 2 Stücke auf, reden wir später auch noch drüber. Und der ist irgendwie auch hinter der Kamera bei Interviews mit ein paar Rappern. Also er versucht sich definitiv dicker zu verkaufen, als er ist. Ist ja legitim, aber kann man ja mal kurz erwähnt haben. 2010 wird er zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Bedrohung. Also der ist nicht ohne, aber so weit sind wir ja noch nicht.
Nach ihrer Ausbildung geht es Gina-Lisas Familie finanziell nicht gut. Um die Familie zu unterstützen, nimmt sie 2 Jobs an. Morgens in einem Klamottenladen und abends im Fitnessstudio. Sie hört, dass sie noch mehr Geld verdienen kann, wenn sie den Trainerschein macht. Doch dann meldet Yüksel sie bei GNTM an. Sie sagt, dass das alleine seine Idee war. Er soll sogar ihre Unterschrift gefälscht haben.
Also wenn das jetzt so stimmt, und davon gehe ich einfach aus, weil warum sollte man sich das ausdenken, finde ich das schon krass. Ne? Also der Freund fälscht Unterschriften. Ist ja schon ein super Start ins Business und hat ein bisschen schon so eine Zuhälterattitüde, oder? Ist das jetzt irgendwie zu hart?
Ja, wobei dieser Narrativ, Freunde haben mich da angemeldet, ich wusste davon gar nichts, das ist wirklich ein Klassiker auch. Ne? Also das sagen so ungefähr 80% der Kandidaten, die sich da anmelden, also auch bei DSDS und so, sagen das. Ne? Das heißt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das stimmt, weil das natürlich heißt, dass man so eitel ist und sich selber da anmeldet, ist natürlich auch ein bisschen peinlich. Ne?
Aber bei anderen steckt doch dann auch ein bisschen so dahinter, ich habe so gute, wohlmeinende Freunde, die mich so gerne pushen wollen, weil sie so sehr an mich glauben, oder?
Ja, aber vor allem, ich selbst habe das ja gar nicht gedacht.
So,
man will ja nicht so Eigenlob stinkmäßig unterwegs sein.
Fake Modesty.
Ja, genau. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht genau. Kurz nach GNTM sitzt sie auch schon bei Stefan Raab bei TV Total auf der Couch. Er fragt sie, von wem ihre teuer aussehende Pelzjacke ist. Und sie sagt, von meiner Designerin aus Frankfurt. Stefan Raab tut dann ganz beeindruckt und sie sagt,
jetzt geht's los mit mir. Ja, jetzt geht das richtig los, sag ich euch. Ihr kriegt mich nicht mehr los, ob ihr wollt oder nicht.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt.
Gut, ne, der Humor der Sendung ist an manchen Stellen schon echt 2008. Stefan Raab spielt zum Beispiel Gina-Lisas schönste Momente bei GNTM ab. Man sieht zum Beispiel einen Ausschnitt von einem Bikini-Shooting am Strand mit einem Mann und das viel zu kurze Kleid natürlich, bei dem auch noch auf ihren Hintern gezoomt wird. Gina-Lisa nimmt das aber locker. Und dann fragt Stefan Raab sie, was sie denn jetzt so vorhat.
Was möchtest du denn speziell in Zukunft machen? Was würde dir am ehesten gefallen? Mehr Modeling, vielleicht Schauspielern?
Ja, rappen. Also Moderatorin wäre auch nicht schlecht.
Singen?
Oh, ich mach alles, komm, ich mach alles. Ich mach alles. Mach nichts, mach alles. Mal gucken, ich nehme alles an.
Sie teast da außerdem eine Sendung an, die bei ProSieben im Juni rauskommen wird. Dafür hat sie eine Woche vor dem Interview auch schon mit Stefan Raab gedreht. Am Ende der Sendung gibt Stefan Raab ihr noch einen Tipp. Sie soll sich in Acht nehmen, in der Branche seien nur Halunken unterwegs und sie solle nur mit seriösen Typen wie zum Beispiel ihm zusammenarbeiten. Gina-Lisa lacht darüber.
Vielleicht hat ja auch Stefan Raab Yüksel D. kennengelernt.
Gina-Lisa hat auf jeden Fall recht, man wird von ihr noch einiges sehen. Im Juni startet das besagte Projekt mit ProSieben. Für die Sendung TAF macht sie als Reiseexpertin den Citycheck in verschiedenen Ländern. In einer Folge ist sie zum Beispiel in Istanbul, geht da ins Dampfbad und danach luxuriös shoppen. Oder sie geht für das Sat.1 Magazin als Reporterin auf eine Bildparty. Da trifft sie auf Oliver Pocher.
Wie geht's dir, mein Schätzlein?
Ja, wenn du redest, musst du das Mikrofon bei dir halten, dann hört man ja gar nichts.
Scheiß Anfänger. Gina ist cool, Gina ist authentisch. Und authentische Menschen kommen immer ganz weit, ehrlich. Nicht dieses jedem den Arsch lecken, weil ich jetzt in irgendeine Castingshow mitmache oder so.
Okay, Oliver Pocher wieder mal herablassend. Der zweite ist übrigens Giovanni Zarrella, heute ja Allzweckwaffe beim ZDF. Und was der da sagt, finde ich schon ziemlich spot on. Also sich über sie lustig machen und dabei mies sein, also halt Pochers Geschäftsbereich. Aber wie Zarrella das so sieht, finde ich, das trifft schon die andere Seite von Gina-Lisa.
Ja, der ist eben ein ganz netter Mann, der Zarrella. Im Juli bekommt sie dann auch noch eine kleine Webserie mit 5-minütigen Videos. Gina-Lisas Welt auf MyVideo. Sie hat einen Gastauftritt bei Gülcan und Colleen ziehen aufs Land. Sie dreht mit Jupi Hesters einen Werbespot für Six. Und sie bekommt eine erste Schauspielrolle. Im Oktober 2008 spielt sie die sexy Tochter der Putzkolonnenchefin Petra Borchardt, gespielt von Kati Karrenbauer, in der TV-Komödie Putzfrau Undercover.
Das sind so viele vergangene Namen und Brands, oder? Also MyVideo. Jopi Hesters.
Ja, Jopi Hesters, also wirklich. Das ist nicht, also, come on.
Kati Karrenbauer, konnte ich mich noch genau dran erinnern, die war ja Walter in Hintergittern.
Ja.
Also der Gag, eine Frau Walter zu nennen, da haben die Redakteure bestimmt sehr laut gelacht über ihre eigenen Ideen. Also ich erinnere mich daran, meine Mutter hat den Frauenknast immer sehr, sehr gerne gesehen. Ich habe auch mal mitgeguckt, war nicht so meins.
Ja, und Kati Karrenbauer versucht ja seitdem wirklich ganz stark dieses Walter-Image wieder loszuwerden. Also es ist ja Fluch und Segen zugleich, weil natürlich hat ihr das sehr lange auch, glaube ich, eine ganz gute Einnahmequelle beschafft. Aber es ist für sie wirklich schwer gewesen, weil sie danach nie wieder irgendwie anders spielen konnte. Sie ist allerdings Synchronsprecherin und auch so eine Voice-Over-Stimme. Sie hat zum Beispiel bei Das große Promi-Büßen, hat sie, glaube ich, gesprochen. Hat auch eine krasse Stimme.
Ja, die, so rauche ich auch, ne? So
ja, eine, ganz tief.
Das härtere Stimme.
Das alles passiert übrigens noch im selben Jahr, in dem JNTM ausgestrahlt wurde. Man kann schon sagen, läuft bei ihr. Sie ist eine Art lustiges It-Girl. Nicht wirklich Moderatorin, Reporterin oder Model, ein bisschen was von allem. Wie sie bei Stefan Raab ja selber gesagt hat. Da bekomme ich irgendwie Verona-Pot-Vibes. Ihr steht auf jeden Fall die TV-Welt offen. Aber dann erscheint ein Video. Von Gina-Lisa beim Sex mit einem älteren Mann. Es ist Yüksel D., ihr Freund und Manager. Er ist auch derjenige, der das Video für mehrere tausend Euro verkauft hat. Er sagt der Bild, dass es schon 6 Jahre alt ist. Nach JNTM ist sie auf einmal berühmt und jetzt lässt es sich natürlich leichter zu Geld machen. So, und jetzt passt mal auf, Leute. Wenn das Video damals 6 Jahre alt ist, ne, dann wäre Gina-Lisa damals 16 gewesen und er 32. Und darüber wird in der Öffentlichkeit kaum gesprochen. Eher darüber, dass Yüksel Socken trägt und dass Gina-Lisa eine Schlampe ist natürlich. Yüksel D. behauptet bis heute, dass der Verkauf des Videos mit Gina-Lisa abgesprochen war. Dass es sogar einen Vertrag gibt. Die Inspiration dafür war der Hype um das Sexvideo von Stars wie Pamela Anderson und Paris Hilton. Gina-Lisa sagt bis heute, dass das gelogen ist und es sich um ein privates Home-Video handelt. Auf der Plattform Private Only kann sich damals jeder das 23 Minuten lange Filmchen für 22 Euro kaufen. Bis heute wurde es über 10 Millionen Mal runtergeladen. Yüksel bekommt dafür sogar den Erotic Line Award in der Kategorie Bester Amateur-Newcomer.
Ja, es ist ein Preis aus der Pornobranche und wird jedes Jahr in 20 Kategorien verliehen. Schon hart, weil Gina-Lisa ja sehr schnell laut geworden ist und damit klar ist, dass der gegen ihren Willen veröffentlicht wird. Gut, ja. Also für Preise reicht es ja anscheinend dann trotzdem für den sogenannten Manager.
Damals machen die Medien alleine Gina-Lisa für das Video verantwortlich und verstärken ihr Schmuddel-Image. Der Spiegel schreibt, die Vollprolette, und das Magazin 20 Minuten schreibt, wie konntest du das nur in Klammern mit ihm tun? Eine andere Zeitschrift, wer ist diese billige Paris-Hilton-Kopie? Und ja, das Ganze erinnert mich natürlich sehr stark an die Berichterstattung gerade über das Paris-Hilton-Sextape. Und wir sehen mal wieder, die Medien sind auch einfach Schweine. Ich denke, es ist keine zu weit hergeholte Spekulation, wenn ich sage, dass dieses Video und vor allem aber die Berichterstattung darüber Gina Lisas Erotik-Image wirklich zementiert. Sie ist ja erst 21 und auch neu in dem Business. Und jetzt ist sie eben diese Sextape-Frau. Diesen Ruf wird sie nicht mehr so schnell los.
Ja, und wir sind ja nicht in Los Angeles. Also wir haben ja in anderen Staffeln Mensch gelernt, dass so ein Tape ein Start in eine Karriere sein kann und irgendwann spielt das dann einfach keine Rolle mehr, siehe Kardashians. Aber vielleicht verzeiht in Deutschland da auch keiner so richtig gerne, oder? Ich weiß nicht. Was ist der Unterschied?
Na, ich glaube, Kim Kardashian hat ja eine riesige PR-Maschine hinter sich und kam ja auch aus einem ganz anderen Umfeld. Ne? Also wie wir gelernt haben bei Mensch Kim Kardashian, könnt ihr auch hier übrigens hören, hatte sie ja schon eine Familie, die schon sehr gut in Hollywood und so dastand. Ne? Also sie war ja kein Niemand und hatte einen ganz anderen Background. Und die haben ja dann alles in ihrer Macht Stehende getan, um dieses Video dann irgendwann zu überschreiben, dass sie eine erfolgreiche Businessfrau ist. Und das hatte sie natürlich nicht, Gina Lisa. Ne? Die war ja wirklich ein einfaches Mädchen aus Hessen.
Meinst du, sie hätte das gerne überschrieben? Also ich meine, sie hat ja auf jeden Fall später auch noch ein bisschen in dieses Image quasi auch so eingezahlt oder das jetzt nicht gerade sich davon krass distanziert, sondern halt von ihren Auftritten her kann man sagen, dass sie da ein bisschen eingezahlt hat. Meinst du, sie hätte das gerne anders gemacht?
Weiß, ich glaube, das würde ich sie mal selber fragen vielleicht, weil das kann ich irgendwie auch nicht so wirklich beantworten. Das ist natürlich auch so ein bisschen überheblich, wenn man sagt, das will sie ja alles einfach gar nicht. Das heißt, das wäre doch eine super Frage für das Interview. Das schreibe ich mir mal direkt auf. Sie versucht damals noch die Verbreitung des Videos und auch die Berichterstattung darüber zu stoppen. Ohne Erfolg. Inzwischen gibt es aber ein Gerichtsurteil, das es Gina Lisa und Yüksel verbietet, darüber zu sprechen. Ob sich Yüksel und Gina Lisa vor oder nach dem Tape trennen, ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall sind sie 2008 nicht mehr zusammen. Stattdessen schwärmt im Januar 2009 ein anderer Mann von ihr.
I think she's actually really sweet. I think she's a beautiful girl. Uh-huh. And we just have a really good time together. We just spend a lot of time going out with our friends. We have a lot of the same friends.
Yeah.
So, but we do spend a lot of time together and hanging out and really having a good time.
Das hattet ihr alle vergessen, oder? Dieser junge Mann ist Mark Terenzi, der Ex von Sarah Connor. Und nicht lange danach sind Gina Lisa und er fest zusammen. Insgesamt dauert die Beziehung ein halbes Jahr. Besonders viel ist nicht über diese Zeit bekannt. Der offizielle Grund der Trennung ist, dass beide neben ihren Jobs keine Zeit füreinander finden. Termine, Termine, Termine. Gina Lisa deutet immer wieder an, dass es nicht gerade freundlich auseinandergegangen ist und dass das Marks Schuld gewesen sein soll. Die beiden sind 2017 auch nochmal zusammen im Dschungelcamp. Darüber werden wir auch noch ausführlicher sprechen. Auf jeden Fall sagt Gina Lisa vor dem Einzug, dass sie den wahren Grund für die Trennung erzählen wird, falls er sie zu sehr ärgert und dass alle dann böse über ihn denken würden. Das mit den Terminschwierigkeiten stimmt aber wahrscheinlich einfach. Gina Lisa ist auch ein Jahr nach GNTM noch super busy. Sie gründet zum Beispiel ihr eigenes Modelabel Gina Lisa Eyewear und verkauft damit Sonnenbrillen. Sie kommt auf das Cover des For Him Magazine, also FHM Magazine, und dann bekommt sie noch eine Gastrolle in der Daily Soap Marienhof in der ARD. Und sie darf bei der neuen Staffel GNTM als Reporterin kommentieren. Und dann kommt im Herbst noch das Videospiel Gina Lisa Power Shopping für Nintendo DS raus.
Genau, und die Spielidee ist ziemlich easy. Also man kann in 10 Städten shoppen gehen und sich unterschiedliche Outfits zusammenstellen. Und als Aufgaben muss man zwischendurch mit Fans auf der Straße reden oder sogenannten Zicken aus dem Weg gehen. Also da merkt man auch nochmal, dass sie wirklich, naja, alles mitmacht im Sinne von, wenn sie was cool findet, macht sie es halt einfach, ne?
Bin jetzt ja, kein Experte, und wenn es Geld gibt, ne, auch wahrscheinlich.
Würde ich vermuten, spielt auch eine Rolle. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele deutsche Promis mit eigenem Game. Also war jetzt kein Riesenerfolg, aber oh, immerhin.
Gina Lisa ist jetzt also eine der erfolgreicheren C-Promis. Aber an der Art und Weise, wie sie immer wieder dargestellt und in Interviews angesprochen wird, merkt man schon sehr deutlich, dass sie jetzt einfach in der Sexschublade ist. Zum Beispiel bei MTV Home, als Klaas Häufer Umlauf noch ohne Joko unterwegs war. Klaas interviewt Gina Lisa in der Kiste. Also wirklich in einer echten Kiste aus Holz. In der Sendung soll das wohl lustig sein, das macht er auch mit anderen Promis. Aber bei Gina Lisa gehen eigentlich alle Fragen in eine rein sexuelle Richtung.
Wir schicken einen Zug hast du an.
Dankeschön, ja. Du siehst ja scharf aus.
Dankeschön.
Kann man mal sagen. Gina Lisa.
Ja, bitte.
Wir beiden auf so engem Raum. Wie geht's?
Ja, danke, gut.
Ja? Ja. Alles in Ordnung?
Alles klar.
Wie findest du meine neue Show?
Ja, super. Ja? Richtig gut.
Macht das Eindruck bei dir? Also ich bin irgendwie einmal die Woche im Fernsehen, MTV, international erfolgreiche Marke und so.
Ja? Ich kann selber arbeiten.
Nee, aber so, ja, ist schon irgendwie, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwer, ne?
Ja.
Schon irgendwie, ne?
Ja, super.
Eine eigene Show und so.
Er fragt sie dann noch, ob sie nach der Sendung was essen gehen wollen oder lieber gleich ins Hotel. Gina weist sie dann ab mit, so leicht geht das bei mir nicht. Man merkt, das soll irgendwie lustig sein und Gina Lisa lacht auch die ganze Zeit, aber ziemlich oll. Zum Glück hat Klaas sich ja, also im Gegensatz zu so anderen TV-Männern wie Thomas Gottschalk oder so, ja inzwischen aber schon weiterentwickelt, oder? Finde ich. Ja. Klaas ist schon irgendwie mit der Zeit gegangen und hat jetzt ja quasi fast das Gegenteil an Positionen. Also Klaas, von mir gibt's Only Love. Ich habe ja gerade erwähnt, dass eine Zeitschrift Gina Lisa eine billige Paris Hilton-Kopie genannt hat. Im Oktober 2009 bekommt sie dann eine Sendung, die ganz absichtlich von Paris abgekupfert wurde. Und zwar von Paris Hiltons My New BFF. Gina Lisas Sendung heißt Gina Lisas Best Buddy. Da können sich Kandidaten und Kandidatinnen bewerben, um Gina Lisas beste Freundin oder Freund zu werden. Die Sendung wird im Rahmen einer Doppelfolge We Are Family, So lebt Deutschland ausgestrahlt. Interessant. Irgendwo reingepresst. Fun Fact, Ramon Wagner, der heute Influencer und Künstlermanager ist, lange auch Manager von Michaela Schäfer, ist damals auch dabei. In einem YouTube-Video erzählt er, wie das damals war. Zusammenfassung, er hatte sich beworben, weil er Reality-TV spannend fand und nicht wirklich wegen Gina Lisa. Na gut, weiß ich jetzt nicht, ob sie da echt einen Freund gesucht hat, ne? Ob das jetzt so ein Schocker ist. Nach einem Casting sind die besten Bewerber dann zusammen in eine Villa gezogen und Gina Lisa hat nach und nach Kandidaten rausgeworfen. Und oh Wunder, einen wirklich besten Freund findet Gina Lisa nicht in der Sendung. Dafür geht eine neue Blitzaffäre mit ihr durch die Medien und zwar mit Rapper K1. Musikjournalist Heiko Bär. Was macht er für Musik? Wer ist dieser K1?
Vielleicht das allerbeste zuerst. Sein bürgerlicher Name war früher Kenneth Glöckler, also mit einem Ö.
Ja, das wusste ich.
Das wusstest du?
Das wusste ich, ja.
Ach, scheiße, ich dachte, dass ich damit irgendwie kriege. Also der ist halt, Rapper, kann man sagen. In seinen Anfängen war der sogar bei Royal Bunker, Stichwort Mensch Sido, sage ich nur. Untergrund also. Aber es geht relativ schnell Richtung DSDS und dann sitzt er auch irgendwann neben Marianne Rosenberg und natürlich neben dem ewigen Dieter Bohlen. Und sein größter Hit ist?
Weiß ich gar nicht.
Senorita mit Pietro Lombardi.
Stimmt.
Da ist er nämlich der Rapper und Pietro ist der Sänger.
Und was macht er heutzutage?
Ist jetzt nicht mehr so eine ganz große Nummer, aber der macht schon noch irgendwie so Hip-Hop.
Okay. Das Ganze geht aber so kurz, dass man von der Beziehung noch nicht einmal Fotos findet. Laut Promiflash haben sich die beiden auf einer Berliner Musikveranstaltung kennengelernt über Bushido, einen gemeinsamen Freund. 2010 ist das Ganze.
Man muss aber dazu sagen, K1 und Bushido sind auch Feinde gewesen zwischendurch. Da könnte man auch nochmal 3 Folgen drüber machen, über die Feindschaft zwischen den beiden.
Vielleicht mal später irgendwann. Wir kommen darauf zurück.
Viel später, ja.
Und dann gibt's da noch einen Soul-Sänger mit dem absurden Namen Flow to Soul, der der Bild ein Interview gibt und über Gina Lisas Silikonbrüste spricht. Ja, es sind Silikonbrüste, da ist jetzt auch keiner so wirklich überrascht. Aber K1 macht dieses Interview irgendwie so sauer, dass er Flow to Soul am Telefon bedroht. Ich komm vorbei und schlag dir den Schädel ein und wir werden an deine Kinder und Familie rangehen, so in die Richtung. Das war keine so gute Idee. Weil Flow to Soul ist mit Gina Lisas Ex Yüksel D befreundet und die beiden basteln aus dem Telefon mit schon einen Track über Gina Lisa. Inklusive den Aufnahmen von K1s Drohungen und Toilettenspielgeräuschen. Der Song kommt im Oktober 2010 raus und heißt Mein Zauberstab. Das ist offensichtlich ein satirischer Song, vor allem mit dem pöbelnden K1. Der Refrain geht folgendermaßen. Mein Zauberstab. Du bist die schönste aller Heidis. Alles an dir ist reiner Sex. Wenn ich dich kriege, zeigt dir mein Zauberstab die Liebe.
Ja, also das ist wirklich der Refrain. Das ist wahnsinnig holprig und dermaßen krass mit heißer Nadel gestrickt, das ist klar. Also ja, Yüksel, nur nochmal zur Erinnerung, der nennt sich ja Musiker. Aber es hat mit Musik, finde ich, jetzt eher so am Rande was zu tun. Bei Spotify gibt's übrigens nur einen anderen Song von Flow to Soul, der heißt Frankfurt und dann noch den Remix von Frankfurt. Und schon ist die Karriere ausgelaufen.
Und auf jeden Fall wird Gina Lisa hier auch total sexualisiert, ne? Von ihrem Ex-Freund. Auch nicht so geil. Fun Fact, auch Jahre nach ihrer Beziehung scheint Yüksel D noch total besessen von Gina Lisa zu sein. Er nennt sie eine Prinzessin, eröffnet einen Klamottenladen in Offenbach, den er Go Gina nennt und errichtet da eine Toilette ein, die wirklich über und über mit Gina Lisa-Plakaten beklebt ist. Ich bekomme da so ein bisschen Stalker-Vibes.
Ja, also es gibt so ein Video, wo Yüksel selbst den Laden präsentiert. Kann man sich bei YouTube angucken. Das soll irgendwie so witzig und kultig irgendwie kommen, aber ich finde es richtig creepy.
Übrigens soll K1 Yüksel noch einmal angerufen haben, als er von dem Musikprojekt erfahren hat. Yüksel gibt das Telefonat so wieder. Wenn ihr dieses Lied veröffentlicht, seid ihr tot. Wir kommen nach Offenbach und nehmen dich und deinen Laden auseinander. Glaub mir, das ist ein Versprechen. Das geht dann doch zu weit. Yüksel sagt, dass er K1 und seine Jungs danach bei der Polizei anzeigt. Was danach passiert, wissen wir aber nicht. Zwei Jahre später, im Juli 2012, gibt es dann noch einmal eine sehr unangenehme Begegnung zwischen Gina Lisa und K1. Er holt sie bei einem Auftritt in einem Club auf die Bühne. Er sagt, dass sie einfach nur zufällig im Backstage war. K1 rappt sie dann an mit dem Text »Zeig deine Titten«. Danach nimmt Gina Lisa das Mikrofon und sagt, er wusste, dass ich komme. Jemand im Publikum schreit Boateng. Gina wird wütend und brüllt, wir sind aber nur Freunde ins Mikrofon. Dann fängt das Publikum an, ausziehen, ausziehen zu rufen. Hier ein kurzer Ausschnitt. Wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal darauf zurück, warum jemand aus dem Publikum Boateng schreit, aber erstmal zu dieser Szene. Während K1 rappt, verlässt Gina Lisa die Bühne. Die ganze Szene ist super unangenehm, man sieht ihr an, wie unwohl sie sich dabei fühlt. In ihrem Interview mit Stefan Raab nach GNTM hat Gina Lisa ja schon gesagt, dass sie eigentlich auf alles Bock hat, also singen, schauspielern und moderieren. Und so erscheint am 30. Juli 2010 Gina Lisas erste eigene Single, Alles klar. Über dieses Projekt findet man echt wenig. Der Song war anscheinend so mittelerfolgreich. Kein Flop, aber auch kein nennenswerter Erfolg.
Ich glaube, das war schon ein Flop.
Aber dann geht für Gina Lisa ein Traum in Erfüllung. Wie man schon einem riesigen Hase an ihrer Zimmerwand mit 21 gesehen hat, ist sie ein großer Playboy-Fan. Und jetzt bekommt sie eine eigene Fotostrecke im Playboy. Die Bilder macht Marco Glaviano am Strand von Sizilien. Und, wie sieht's mit den Männern aus? Wie gesagt, zu Jerome Boateng kommen wir nachher noch. Gina Lisa hat auf jeden Fall ein Faible für Fußballer. 2010 datet sie knapp ein halbes Jahr Romulo Curani, den Bruder des Fußballstars Kevin Curani. Danach kommt sie mit dem Fußballspieler Arthur Bocker zusammen. Diese Beziehung zerbricht, weil er sie betrügt. Im Juni 2011 lernt sie Luna kennen. Gina Lisa spielt in dem Musikvideo zu Lulas Song El Tiburon mit. Danach kommen Luna und Gina Lisa zusammen, das sagt zumindest Gina Lisa. Luna behauptet später, das Ganze war nur ein PR-Stunt. Als die Bild damals zum Interview vorbeikommt, sehen die beiden allerdings schon sehr verliebt aus, kuscheln auf dem Bett und küssen sich immer wieder. Da erzählen sie auch, dass das alles nach dem Videodreh von El Tiburon passiert ist. Danach hat Luna Gina Lisa wohl gefragt, ob sie bei ihr übernachten will.
Keiner von uns beiden hat das nötig. Also bis jetzt haben wir dadurch, dass wir es veröffentlicht haben, noch gar nichts dran verdient, wo wir sagen so, boah, wir haben das für die PR gemacht. Ja, was bringt das uns?
Bei Yando sage ich nur. Ich finde, der Name alleine reicht für einen miesen Ohrwurm, oder? Man muss den Namen eigentlich nur einmal hören und schon ist der Song
Sing
da.
Sing doch mal, Heiko.
Nee, das ist
warum
wirklich dein
denn
Job.
Nicht?
Ich mach das hier nicht.
Ich sing doch auch nicht mehr, stimmt, ich habe lange nicht mehr gesungen. Aber ihr wisst es alle. Ihr wisst alle, wie es geht.
Echt, toller man muss Song. Es echt. Man muss es nicht mehr. Nicht mehr die ersten zwei Töne bringen. Also, das ist der Sommerhit von 1998. Sehr lange her. Und der größte Erfolg von Luna. Und 2012 ist die übrigens auch, wie Gina, beim Playboy auf dem Cover. Also, vielleicht hat ja diese Affäre mit Gina dann doch irgendwie geholfen. Sage ich mal so. Also, die sagt ja selber, das war aus Promo-Zwecken. Und das würde bedeuten, Gina wurde ausgenutzt oder benutzt, oder?
Vielleicht war es auch beides. Die große Liebe und Promo. Wie bei Taylor Swift und Travis Kelce gerade.
Okay.
Ähnlich.
Ja. Ähnlich, stimmt.
In dieser Zeit macht Gina Lisa auch noch bei zwei weiteren Trash-TV-Formaten mit. Im August 2011 ist sie für eine Nacht zu Gast im Big Brother Haus und danach bei Die Alm, Promi, Schweiß und Edelweiß. Das Konzept ist einfach, 10 Prominente leben 2 Wochen lang in einer einsamen Hütte mitten in den Bergen. Und im Dezember 2011 verkündet Gina Lisa dann, dass sie bald einen Adelstitel bekommen wird. Wie bitte? Naja, sie möchte sich von Frederik von Anhalt adoptieren lassen und dann Karriere als Schauspielerin in den USA machen. Das machen ja so einige Promis. Frederik von Anhalt war mit Zsa Zsa Gabor verheiratet und verdient jetzt Geld damit, Z-Promis zu adoptieren. Leider auch den grauenhaften Prinz Markus, aber von dem reden wir jetzt nicht. Gina Lisa und Frederik verkrachen sich allerdings ein paar Monate später und dann ist das Ganze vom Tisch.
Ey, kannst du nachher, wenn du mit Gina sprichst, kannst du sie bitte mal fragen, wie es dazu gekommen ist und wie sowas läuft? Also ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, diese ganze Adoptionsnummer.
Ja.
Wie funktioniert sowas?
Ich schreibe es dir auf. Warte. Nach der Trennung von Luna kommt Gina Lisa relativ schnell mit David Ortega zusammen. Das ist aber auch nach kurzer Zeit wieder vorbei.
Darf ich was zu David Ortega sagen?
Unbedingt.
Musste ich natürlich googeln, ist ja klar. Der ist aber Kult-Scripted Reality Star. Wusstest du, oder?
Nee, wusste ich also, nicht. Ich dachte, das wäre der kleine Bruder von David Odonko. Nur wegen dem Namen.
Die haben gleiche Vornamen, aber unterschiedliche Nachnamen. Also der war bei meiner einstigen Guilty Pleasure Lieblingsshow 50667 dabei. Ich wohne übrigens in 50668. Also David war in 498 Folgen dabei. Dann hat er angeblich einen Burnout. Kein Wunder, würde ich fast sagen. Und ist dann nochmal eingestiegen für 5 Jahre. Und das waren dann die Folgennummern 848 bis 2210. Ja,
Interessant, so viel kann man von Detail. Ich finde das irgendwie gut, weil dadurch sieht man, was für ein gewissenhafter Journalist Heiko Bär ist.
Soll ich noch mal ein bisschen mehr über seine Rolle auch erzählen?
Später vielleicht. Wir machen vielleicht noch eine Zusatzfolge, okay? Schreib's ja auch nochmal auf.
So tief reingestiegen.
Put a pin in there. So, und jetzt wird's wieder ernst. Wir kommen zu der Szene, die ich ganz am Anfang dieser Folge beschrieben habe. Gina Lisa ist in Berlin, feiert und verbringt eine Nacht mit dem Fußballer Pardes F. Am nächsten Abend geht sie wieder im gleichen Club feiern. Pardes und sie gehen danach zu Sebastian Castillo Pinto nach Hause. Das ist der VIP-Betreuer aus dem Maxim. An die Zeit in der Wohnung kann sich Gina Lisa später nicht erinnern, sagt sie. Fest steht, in dieser Nacht entstehen mindestens 13 Videos, die die drei beim Sex zeigen. Lass uns mal die Timeline hierzu ganz genau angucken. Also, am Samstagabend wurden diese Videos gedreht. Am Sonntagabend geht Gina Lisa wieder aus, und zwar soll sie sich in der Nacht von Sonntag auf Montagmorgen gegen 2 Uhr an der Hotelbar mit Jerome Boateng und ein paar seiner Kumpels getroffen haben. Kurz nach 3 soll sie dann mit Boateng und einem dritten Mann auf ihr Hotelzimmer gegangen sein. Dort haben sie sich aber nur unterhalten, sagt Gina Lisa. Und woher weiß ich das? Weil das so in der Bild stand. Am 5. Juni nämlich, das ist der Dienstagmorgen, also nur 3 Tage nach der Nacht, an die Gina Lisa sich nicht mehr erinnern kann, gibt es die Schlagzeile: Gina Lisa, wir sind zu dritt auf mein Zimmer, und Nacktmodel spricht über Nacht mit Boateng. Heiko, an der Stelle müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz was zu Jerome Boateng sagen.
Ja, also der ist früher ja mal berühmt geworden, natürlich als Nationalspieler, und dann ist er irgendwann von so einem AfD-Rentner öffentlich angegangen worden, und da waren dann auch alle zu Recht auf seiner Seite. Aber die Wahrnehmung hat sich sehr geändert. Der hat, nennen wir es jetzt mal, juristischen Ärger mit seiner Ex und der Mutter seiner Kinder wegen Körperverletzung. Zuerst wird er verurteilt, der geht dann in Revision, das Urteil wird bestätigt, dagegen geht er dann nochmal in Revision und dann wird's aufgehoben. Aber nicht, weil seine Unschuld irgendwie erwiesen ist, sondern weil angebliche Befangenheit eines Richters. Also sehr kompliziert alles und ist jetzt wieder eine Stufe zurück und ist immer noch offen, wie es weitergeht damit.
Ja, und seine Ex-Freundin war ja auch Kascha Lehnhardt, die ja einen riesen Shitstorm von der Bild abbekommen hat. Und inwieweit er da zumindest sehenden Auges irgendwie ins Unheil mitgegangen ist, ist jetzt auch nicht so geil gewesen. Machen wir eigentlich mal Jerome Boateng als Menschfolge, Mensch Jerome?
Habe ich auch schon mal gedacht. Wird, glaube ich, ganz schön düster.
Ja.
Es sei denn, wir reden viel über Fußball.
Dann wohl nicht. Am Tag, bevor dieser Artikel über Gina und Jerome erscheint, also am Montagmorgen, wacht Gina Lisas Managerin zu hunderten Nachrichten auf dem Handy auf. Von Journalisten, die sie fragen, warum ihnen gerade Sexvideos angeboten werden. Also ganz schön viel los in so kurzer Zeit. Erst die geleakten Sexvideos, dann die Schlagzeile zur angeblichen Liebesnacht mit Jerome Boateng. Als sie mit Jerome und seinen Freunden an der Hotelbar ist, weiß sie aber noch nichts von den Sexvideos. Als sie dann am Montag davon erfährt, erstattet sie sofort Anzeige. Auf Juristendeutsch wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Worts. Einfach gesagt, weil Gina Lisa mit der Verbreitung der Videos nicht einverstanden war. Und das alles passiert genau in der Zeit, in der gefühlt ganz Deutschland über sie und Boateng redet. Die EM steht nämlich vor der Tür, das heißt, auch Boateng bekommt deswegen viel negative Presse, von wegen Party anstatt Training und so. Heißt, ganz Deutschland bekommt das mit. Ein paar Tage nach der Anzeige sieht sie dann das erste Mal Ausschnitte aus den Videos. Laut Berichten ruft sie danach weinend ihren Anwalt an und sagt: Das bin doch nicht ich, das ist eine ganz andere Gina Lisa. Und da sage ich auch noch: Hör auf. Sie kann sich den Blackout nur so erklären, dass sie jemand K.O.-Tropfen ins Glas gekippt haben muss an dem Abend. Das ist ihr schon 2 Mal passiert und es hat sich genauso angefühlt, sagt sie. Also erstattet der Anwalt erneut Anzeige, dieses Mal wegen Vergewaltigung. Und jetzt schlagen wir den Bogen wieder zu dem K1-Ausschnitt von eben, wo jemand aus dem Publikum Boateng ruft. Das passiert nämlich etwa 1 Monat nach dem Bildartikel, den natürlich so ungefähr jeder gelesen hat. Und daran, wie wütend sie auf diesen Zuruf reagiert, merkt man auch, wie sehr sie dieses Gerücht mit der angeblichen Affäre stört. Im November 2012 geht Gina Lisa dann das erste Mal zur Polizei, genau genommen zur Kripo Berlin, um ihre Aussage zu machen. Gina Lisa gibt an, den Sex definitiv nicht gewollt zu haben. Als die Beamten ihr die Videos vorspielen, fängt sie an zu weinen. Sie erzählte aber auch, dass sie Pardes F. einen Tag nach der besagten Nacht wieder trifft. Er ist auch dabei bei dem Treffen mit Jerome Boateng. Gina Lisas Aussagen werden von der Polizei aufgenommen und das Verfahren gegen die 2 Männer geht los. Dann passiert aber etwas, womit Gina Lisa niemals gerechnet hätte. Die Staatsanwältin, die mit dem Fall betraut ist, leitet weitere Ermittlungen ein. Dieses Mal gegen Gina Lisa. Der Vorwurf: falsche Verdächtigung. Das bedeutet, sie ist auf einmal sowohl die Klägerin als auch die Angeklagte. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge Mensch, Gina Lisa. Und genau an dieser Stelle machen wir nächste Woche weiter. Der Gerichtsprozess schlägt extrem hohe Wellen. Für die einen wird Gina Lisa zur Heldin der Frauen und Symbolfigur des Feminismus werden und für die anderen eine Lügnerin. Zu welchem Fazit wir kommen und was Gina Lisa heute macht, das hört ihr nächste Woche. Also, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Ich bin vor allem sehr gespannt auf das Interview. Ist auch eine Neuheit bei Mensch, deswegen lassen wir uns überraschen. Und könnt ihr bis dahin mir mal einen Gefallen tun? Ich tue ja so viel für euch hier, ne? Könnt ihr nicht mal auf diese Abo-Glocke drücken bei diesem Podcast? Also bei Spotify zum Beispiel, da ist oben, wenn ihr den Podcast aufmacht, ist oben so eine Abo-Glocke. Und wenn ihr da drauf drückt, ne? Das kostet kein Geld. Deswegen darf ich nicht sagen, dass ihr es abonniert, weil das heißt ja, dass es Geld kostet. Kostet kein Geld, aber ihr bekommt immer wieder eine Nachricht, wenn es neue Folgen in diesem Feed gibt. Oder auch mal einen Teaser. Mach das doch mal. Und ich freue mich darüber, weil dann sehe ich, wie viele Abonnenten ich habe. Also, meine Güte, ist doch nicht so schwer. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, ganz liebe Grüße. Eure Elena Gruschka. Tschüss. Ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.
Mensch.
Elenas Browser Preventing Recording.
Witzig.
Ach so, der Bildschirm schon. Mach den mal weg. Höre ich dich nicht mehr. Bist du da? Hörst du mich noch?
Mensch.
Mensch ist ein Podcast von 7-1 Audio, produziert von den Wakewatch Studios. Moderation und Konzept Lena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 7-1 Audio Alexander Kraftschick. Producer 7-1 Audio Marius Fraune. Executive Producer Wakeward Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Projektleitung Wakeward Miriam Aberkane. Redaktion Heiko Bär, Mira Döngens und Maxi Meyer. Produktion Felix Stäblein. Musik Lena Gruschka und Nikolai Potthoff.